Dankeschön. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Ein schönes Lied, das uns motiviert, dem Herrn zu vertrauen. Er hat alles für uns getan, alles für uns getragen. Wir müssen keine Lasten mehr tragen und dergleichen. Mein Thema ist heute Motivation. Und ich hoffe, ich schaffe es, dass ich euch motiviere, dass ihr läuft, nicht müde werdet, dass ihr auffahrt wie Adler und dass ihr das Ziel erreicht. So Motivation zum Ziel hin. Lass dich motivieren, ist mein Thema. Unsere Motive bestimmen unser Leben, ihr Lieben. Das ist so wichtig, dass wir gute Motive haben, eine tolle Vision haben, wo keine Vision ist. Da werden die Menschen wild, da gehen mal nach links, mal nach rechts, mal geradeaus und so weiter. Und sie haben kein Ziel. Deshalb, deine Ziele sollen dich motivieren. Hab Ziele in deinem Leben, was es auch immer ist. So, die Motivationen sind so die Umrisse meines Lebens. Das Leben ist mehr als nur essen und trinken, genießen, sich vergnügen oder nur arbeiten. Morgens aufstehen, ins Geschäft gehen und dann wieder zurück und dann wieder nächsten Morgen wieder immer so in der Routine sein. Motiviere dich, dass du nicht immer in der Routine bist, sondern außerhalb der Routine lebst, ein glückliches und gesegnetes Leben. Leben heißt für mich, ich spreche immer auf das von mir aus gesehen, also ich möchte ein glückliches Leben haben, ein schönes Leben haben, ein ewiges Leben will ich haben. Ich will uralt werden, das biblische Alter wenigstens erreichen von 120 Jahren in aller Liebe. Ich glaube daran, denn ich bin begeistert gewesen von einem Bruder, der mit 104 Jahren noch auf der Kanzel stand in Kassel und gepredigt hat und hat noch so richtig wie der Billy Graham seine Bibel gehalten, also er war nicht schwach. Und dann nachher, er muss natürlich raufgeführt und abgeführt, wieder runtergeführt werden und begleitet werden, aber sonst, er war noch fit im Geist, das war noch auf einer Jugendkonferenz, nicht im Seniorennachmittag, dass er gepredigt hat, verstehst du, auf einer Jugendkonferenz. Also, und er hat gesagt, wenn du mit dem Herrn dich hältst, wenn du mit dem Herrn lebst, wenn du gesund lebst, und ich habe gestern über Gesundheit gesprochen, wirst du ein langes Leben. Gott hat uns beschieden, ein langes Leben. Du sollst Vater und Mutter ehren, und dann wirst du lange im Lande bleiben. Also, und der Segen der Eltern baut der Kinder auch Häuser. In aller Liebe, nur nebenbei. Und wenn wir arbeiten und uns beschäftigen und was zu tun haben, gut motiviert sind, dann werden wir unsere Ziele erreichen. Also hab deine Ziele, Leben heißt Lernen und ein ständiges Lernen, ein heiliger Gedanken, dass ich pflege, dass ich nachdenke, wozu bin ich da, was ist der Sinn meines Lebens. Und wenn ich das rausgefunden habe, was ist der Sinn meines Lebens, habe ich schon die halbe Motivation hinter mir. Lernen aus den Fehlern seines Lebens, aus der Geschichte seines Lebens, lerne aus seinen Fehlern. Und du kannst gar nicht genug Fehler machen, um klug zu werden. Deshalb hab Mut, Fehler zu machen, so wie der liebe Petrus. Herr, wenn du bist, lass mich aussteigen aus dem Boot, ich will mit dir auf dem Wasser spazieren gehen. Und er hat eine Erfahrung gehabt, was die anderen nicht hatten. Er hat sich an Jesus orientiert, hat gesagt, Jesus, was du kannst, will ich auch können. Nur nebenbei, lerne von Jesus, lerne von ihm. Das wahre Leben spielt sich im Verborgenen ab, das siehst du gar nicht, aber hier im Herzen, da denkt der Mensch, und was der Mensch denkt, das ist er auch. Was du denkst, das bist du auch. Von morgens früh bis abends spät. Und dort will Gott dir was sagen, und viele hören nicht mehr auf die innere Stimme, was es auch immer ist. Sie müssen fühlen. Und wenn sie fühlen, da gibt es Erschütterungen, Krankheiten, Stürme, da gibt es Umwege, da gibt es so viele negative Dinge. Wenn wir nicht auf die Stimme Gottes hören, müssen wir fühlen. Hat mein Vater immer gesagt, wer nicht hört, der muss fühlen. Und dann hat er seinen Ledergürtel genommen und einen schön gestreichelt. Ja, wer nicht hört, der muss fühlen. Aber das gilt auch im Geistlichen. Das gilt auch im Geistlichen. Ihr Leben, Gott ist nicht abhängig von unserer Gesellschaft. Kinder züchtigt man nicht. Ja, Gott züchtigt die Menschen ganz schön. Wenn sie nicht folgen, dann liegen sie im Bett. Dann sind sie krank. Dann geht alles kaputt, den Berg ab runter und so weiter. Da gibt es Erschütterungen. Und dann kommt der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist der Sinn meines oder unseres Lebens? Wer gut lernt, das hat auch mein Vater immer gesagt, wer gut lernt und gut versteht, der wird wenig fühlen müssen, der wird viel erspart in seinem Leben, der wird wenig krank, sage ich das jetzt. Ja, wer richtig hört und lernt, wer auf den Herrn hört, der wird diese Plagen gar nicht haben. Lies mal, was im 5. Buch Mose 28 und 31 steht. Wenn du der Stimme des Herrn gehorchst, geht's dir glänzend, dann brauchst du weniger Medikamente, muss nicht gespritzt werden, muss gar nichts. Dann lebst du gesund. Das Leben ist Lernen. Also, Fang an, nochmals mit 80 in die Schule zu gehen. Fang an, im Alter noch zu lernen. Ja, wir Deutsche denken, wenn wir aus der Schule sind, dann muss ich aufhören zu lernen. Aber in Amerika gibt es Leute, die noch mit 80 Abitur machen. Verstehst du? Und noch sich in die Uni eintragen und studieren wollen. Fang an zu lernen. Solange du lernst, solange bist du fit. In dem Moment, wo ein Mensch aufhört zu lernen, verblödet er, verkalkt er, kriegt einen Alzheimer oder was weiß ich, was er alles bekommt für Krankheiten. Also fang an zu lernen, zu lesen, deine Gedanken zu entwickeln, deine Persönlichkeit zu entwickeln. Achte auf dein Leben, wie es dir geht. Und Gott sagt immer wieder, achte, wie es euch geht. Wie es euch vorher gegangen ist und wie es nachher gegangen ist, nachdem man den Fehler begangen hat. Schaut, und wenn man Buße tut, schaut an, wie es euch geht. Wachsamkeit soll unser Leben bestimmen, dass wir hellhörig sind, sensibel sind für das Reden des Heiligen Geistes. Ganz kurz will ich zuerst nochmals auf die Zeichen der Zeit eingehen. Erkenne die Zeichen der Zeit. Wir leben in der Endzeit, in den letzten Phasen der Geschichte, ohne Übertreibung. Und jetzt beginnt eine Jagd auf die Nicht-Geimpften. Pass auf. Ja, auf die Nicht-Geimpften. Die Geimpften, jetzt in Israel, müssen, die zweimal geimpft waren, zum dritten Mal geimpft werden. Vor allem die Soldaten jetzt in erster Linie, weil die Impfung nichts taugt. Die Impfung taugt auch nichts. Ich verspreche euch. Ich schwöre, ich kann schwören, die Impfung wird euch nicht nützen. Ihr müsst wieder geimpft werden. Nach 5, 6 Monaten. Die Israelis machen es vor. Die Amerikaner haben das auch erlebt. Da sind 2-mal geimpfte Leute in Massachusetts krank geworden. Ein neuer Virus ist ausgebrochen. Und inzwischen sind 2 neue Virus ausgebrochen. Die sind viel aggressiver als Delta und Corona war. In aller Liebe. Weißt du, die Menschen werden geplagt, steht in der Bibel, durch die kleinen Tiere. Und die kleinen Tiere sind die Bazillen und die Viren. Was auch immer ist, erkenne die Zeichen. Den Menschen wird die Freiheit genommen. Also es wird 2 Klassengesellschaft geben. Die Geimpften und Nicht-Geimpften und die Krankheit schon gehabt haben. Aber wer kann es beweisen, ob du die Krankheit gehabt hast oder nicht? Ich habe öfter Schnupfen mal in der Vergangenheit gehabt. Kann es auch sein, dass ich schon geheilt bin. Man kann sich viel vormachen. Das Wahrzeichen des Tieres wird systematisch aufgebaut und den Menschen aufgedrückt. Und wir gehen auf die Apartheid zu, auf den Rassismus, Geimpfte und Nicht-Geimpfte, die Willigen und Unwilligen, 2-Klassengesellschaft. Und Jesus sagt, wachet, erkennt die Zeichen der Zeit. Und Jesus sprach immer in Gleichnissen. Und Gleichnisse sind Motive. Erkenne, was da alles passiert. Und verstehe die Bilder, die das Leben anbietet und das Leben zeigt und wie das alles so abläuft. Erkenne die Zeichen. Ist so wichtig, dass du die Zeichen erkennst. Wer die Zeichen nicht kennt, die Motive nicht kennt, was dahinter steht. Erkenne auch, was hinter der ganzen Impfung dahinter steckt. Die meisten sind, die haben ein Brett vorm Kopf, die denken, ja, der Staat will was Gutes mit tun. Ja, die Pharmaindustrie verdient daran. Der Staat will dir nichts Gutes tun. Du musst selbst für dein Leben was Gutes tun, für deine Gesundheit. Denn du lebst und nicht die anderen. Die anderen, wenn du tot bist, dann begraben sie dich und kassieren noch Sterbegeld und Bestattung und was alles ist. Oder die Lebensversicherung. Die ganzen Lebensversicherungen, die abgeschlossen sind, die kriegst du nicht ausgezahlt. Die kriegen die Angehörige eventuell. Die Lebensversicherung, eigentlich müsste es heißen Todesversicherung. Statt Lebensversicherung. Ja, erkenne die Motive, erkenne die Zeichen, wenn es rot ist, wenn es grün ist, wenn es gelb ist, die Zeichen. Und die Zeichen, die Signale regeln unser Leben. Wer bei Rot über die Ampel fährt, muss sich nicht dann wundern, dass er in die Katastrophe landet, irgendwo ein Chaos erlebt, Karambolage. Gott gab uns Signale. Wenn der Abend rot ist, dann wisst ihr, morgen wird das so und so. Gott gab uns Signale, die dann unser Leben steuern und regeln, wenn du spürst, und du solltest viel mehr auf dein Gespür gehen, auf deinen Bauch, würde man es heute sagen. Ja, du solltest viel mehr achten, was sagt mir mein Bauch? Was sagt mir mein Herz? Nicht nur immer, was mein Kopf sagt, und schon gar nicht, was die anderen dir sagen, sondern was dein Kopf sagt. Ja, denk selber. Krisen sind Signale. Wir können uns viel ersparen hier, wenn wir auf die Signale Gottes vor allem achten, Lebenssignale achten und würden wir so wenig Dummheiten machen und unsere Fehler sind alles nichts anderes wie Dummheiten und wir lernen aus diesen Dummheiten. Zum Beispiel Krankheit ist eine Sprache des Körpers, das habe ich gestern euch gesagt schon. Hört euch die Predigt von gestern an. Wir sollen darauf hören, was der Körper uns zu sagen hat. Mir schlägt es auf den Bauch, das geht mir auf die Nerven, auf den Geist oder was weiß ich. Alles so Volksweisheiten. Achtet darauf. Ja, die Volksweisheit sagt, ich nehme mir zu Herzen, wenn irgendetwas passiert, ein Tod oder ein Unfall oder Unglück, ich nehme mir das so zu Herzen, ich habe die Schnauze voll. Verstehst du, wenn dir die Nase läuft, du weißt es, was los ist. Es reicht dir. Es reicht dir. Das geht dir an die Nieren. Ja, und Nieren bestimmen unser Gefühl. Oder die Galle läuft bei mir über. Hast du nicht schon mal sowas gehört? Die Sprichwörter. Ach, der, das, was die Leute sagen, dann weißt du ganz genau, ohne Seelsorgekurse oder was, dann weißt du ganz genau, was bei dieser Mensch, was diese Menschen los ist. Doch wer achtet schon groß auf die Signale? Man rennt lieber zum Arzt, schluckt die halbe Apotheke und lässt sich skalpieren. Ja, nimmt man Blinddarm raus, Mandeln werden rausgenommen, da wird alles rausgenommen. Am Schluss bist du zum Ausstopfen ein leeres Gut wie eine Mumie. Wer die Motive des Lebens nicht kennt, ja, der geht in die Irre. Gott spricht zu uns durch Krisen. Das ist die Sprache Gottes. Ja, auch hier in der Bibel. Israeliten wurden belagert, wurden ausgeraubt, kamen in die Gefangenschaft, weil sie nicht auf die Stimme Gottes gehört haben. Wenn du auf mich hören würdest, sagt der liebe Gott, dann würde dein Friede sein wie ein Strom. Dann schwimmst du, dann wirst du getragen von diesem Frieden Gottes. Jesus sagt, pass auf jetzt, Jesus sagt, wenn sie sagen werden, Friede, Friede, und alles ist in Ordnung, wir haben alles im Griff, wir haben alles unter Kontrolle, dann steht das Verderben vor der Türe. Das ist biblische Wahrheit, das ist nicht meine Erfindung. Der gottlose Mensch hat nichts im Griff, in aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Er lebt nun von Täuschung und er enttäuscht dafür andere noch dabei und verdummt andere Menschen. Der gottlose Mensch hat nichts im Griff. Weder in Medizin, noch in der Technik, noch in der Psychologie, noch sonst irgendwo. Seine Motive sind nichts anderes wie Seifenblasen, die schimmern schön im Licht. Blau, rot, lila, was weiß ich. Aber die zerplatzen, sobald du berühren willst und greifen willst, zerplatzt. Also Leben ist Lernen aus den Fehlern meines Lebens, unseres Lebens. Und ich bin Gott dankbar für die Fehler, die ich machen durfte und darf und machen werde. Und Gott vergibt die Fehler. Ich rebelliere nicht gegen Gott. Das, was für mich Sünde ist, für mich ist Sünde, gegen Gott zu rebellieren. Aber Fehler machen ist für mich keine Sünde. Keine Sünde, nein. Und alle Rettungspakete sind nur Beruhigungspillen gewesen von unserer Gesellschaft und haben sich als sinnlos erwiesen. Jetzt muss man wieder impfen, Menschenskin. Wie oft muss ich das machen? Jetzt habe ich Grippeimpfung und Corona-Impfung und was weiß ich, welche Impfung ich noch haben werde. Am Schluss bist du die ganze Zeit beim Arzt und wirst nur noch gepikst. Ja, nur nebenbei. Der gottlose Mensch steht nach der Endzeit, nach der Überlieferung der Bibel, kurz vor seinem Bankrott. Die Leute werden Geschwüre bekommen. Lies mal Offenbarung 13 an die nächsten folgenden Verse, was dann kommt, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Da kriegst du Gänsehaut. Ich möchte nicht dabei sein. Es wird ein großes Erwachen geben. Pass auf, nach den Wahlen, nach dem 21. September, da wird ein großes Erwachen geben. Keine Steuererhöhung. Guck mal, was die Politiker versprechen. Den Himmel auf Erden. Ja, und nach der Wahl, da wird das Fest an der Schraube gedreht, da wird alles gekürzt, da wird alles gestrichen. Das sind alles nur Lügner. Die Bibel sagt, die Menschen, die Gottlosen, sind Lügner. Der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder. So, die Menschen, Regierungen und so weiter, sind nichts anderes wie Drogenschenkis. Die brauchen immer mehr Stoff. Ja, lass dich richtig motivieren, bevor du K.O. bist oder bis alle K.O. sind und so weiter und alles den Bach runtergeht. Lass dich motivieren. Was soll ich tun? Bevor der große Knall und der große Schock oder Gau kommt, lebe nicht fahrlässig, lebe nicht sorglos. Wir sollen uns Sorgen machen, Gedanken machen, wie geht es weiter? Wie lebe ich weiter, wenn die Welt mal vergeht, wenn ich nicht mehr da bin? Wie geht es mit mir weiter? Ja, mit jedem Einzelnen von uns. Lebe nicht gedankenlos, achtlos, so wie dieser Esau. Ach, was interessiert mich, meine Erstgeburt, können Sie mir Puckel runter, Jakob kann es haben. Verstehst du, und macht er diesen Deal und so viele Menschen verkaufen ihr Leben, ihre Erstgeburt für billiges, primitives Linsengericht. Und nachher sucht er den Segen und der Segen ist futsch. Vernachlässige nicht deine Seele, möchte ich dir sagen. Was sind die Motive, die Lebensmotive? Verspiele nicht wie der Esel auf seine Erstgeburt. Du hast Erstgeburtsrechte für deinen Glauben, für deinen Geist, für deine Seele, für deine Zukunft, für deine Ewigkeit. Verspiele das nicht. Also, ich will noch lang predigen. Ich will nicht sterben, so dir nichts, mir nichts. Nein, ich möchte mein Leben sinnvoll in die Waagschale werfen und ich möchte mein Leben leben und nicht mein Leben verkürzen. So viele Menschen verkürzen ihr Leben durch Saufen und Fressen und ungesundes Leben. Ja, wir sollen unser Leben verlängern. Verlängern. Fang an, dein Leben zu verlängern. Sollte ein Motiv sein. Ich lebe und fang an zu leben jetzt, richtig? Opfert nicht ein Leben für ein goldenes Kalb. Die Israeliten haben den Ohrringe rausgerissen und gleich alles hingeschmissen und eingeschmolzen. Lebe nicht für die Reisefreiheit, für die grüne Karte, für was auch immer ist. Wenn ich schon krank bin und Medizin brauche, dann nehme ich die Medizin und schluck die Medizin, und bis ich gesund bin, und dann lasse ich bleiben. Aber es geht nicht um die Krankheit. Die Leute lassen sich nicht impfen wegen der Krankheit, sondern damit sie verreisen können. Das ist die dümmste Sache, die es überhaupt gibt. Nicht wegen Krankheit. Wenn du dich wegen der Krankheit impfen lässt, dann Gott segne dich. Und ich bin dafür. Aber sonst wie alles andere ist Quatsch, ist Materialismus pur. Dass ich verreisen kann, dass ich das machen kann. Ja, ich bin nicht dafür. Und ich werde auch nie dafür sein. Und ihr werdet auch mich nicht überreden können dazu. Weißt du, und sie stehen dann vor gelobtem Land und tanzen um das goldene Kalb. Das wäre alles so einfach gewesen. Aber nein, die Leute opfern ihre Schätze, den Wert ihres Lebens für nichts, für gar nichts. Das Kalb soll ihnen vorangehen, damit sie reisen können durch die Wüste oder nach Ägypten wieder zurück, ins gelobte Land, das sie geführt werden. Das Kalb soll vorangehen. So eine Idee, verstehe ich schon, zu haben, so eine Götzenidee soll mir vorangehen. Der Moses war ja oben auf dem Berg, kam nicht zurück so schnell. Ja, sie konnten auf Gott nicht warten, bis Gott eingreift, bis Gott was tut, bis der Moses zurückkommt. Nein, sie gießen das goldene Kalb und opfern alles dem goldenen Kalb. So viele Menschen opfern ihre Jungfräulichkeit, opfern ihre Gesundheit, opfern alles nur dem Materialismus. Motiviert nicht der Materialismus, nur Geld haben. Aber die Menschen mit Geld sind nicht glücklich, haben keinen Frieden. So, sie opfern ihre Gesundheit. Ich habe jetzt neulich einen Bericht gesehen im Fernsehen, da wollte so eine schöne Dame hübsch sein, noch schöner sein als alle anderen, und mit ihrer Schönheit hat sie sich operiert und am Schluss war sie entstellt. Entstellt, weil sie dann ins Ausland irgendwo fuhr, um sich schön zu machen. Weißt du, Gott hat uns schön geschaffen, Gott hat uns gesund geschaffen, Gott hat uns stark geschaffen, und wir sollten das alles gebrauchen, was der liebe Gott uns gegeben hat, und nicht was anderes suchen. Ja, viele Menschen opfern ihre Familie, ihre Würde, ihre Ehre, und sie prüfen nicht ihre Einstellung, warum sie das machen. Warum mache ich das? Wenn du weißt, ich mache das nur für meine Gesundheit, dann wohl. Dann soll ich das machen. Aber nicht für was anderes. Für Materialismus, für den Teufel, für den Staat. Nein, das mache ich nicht. Ja, ich prüfe die Motive. Warum tust du, was du tust? Warum musst du dir selbst und Gott, ja, schaden irgendwie, und du musst eines Tages Rechenschaft ablegen. Warum habe ich meinen Körper tätowiert? Warum habe ich mich verspritzt? Alles, verstehst du, mich krank gemacht. Ich muss Gott Rechenschaft ablegen über meinen Körper. Herr, guck mal, wie verstümmelt ich bin. Hast du mich nicht schön geschaffen? Hast du mich nicht wunderbar geschaffen? Das ganze Lifting, was die Leute heutzutage noch machen, was so populär ist. Wir werden verblüfft sein, wenn wir dann vor Gott eines Tages stehen und über unseren Körper Rechenschaft abgeben. Und du selbst löffelst letztendlich all das am Ende der Tage und im Endeffekt alles aus. In letzter Konsequenz wirst du die Suppe auslöffeln. Wie der Esau, er war traurig, er suchte mit Tränen den Erstgeburtssegen. Herr, oh, warum habe ich so einen Blödsinn gemacht? Es gab keinen zweiten Segen. Der Jakob sagte, ich kann das nicht tun. Motive sind Einstellungen, die dein Leben bestimmen, und viele verkaufen ihr Erstgeburtsrecht für Reisefreiheit, für Linsengericht, was weiß ich, für zeitlichen Genuss. Und das war zeitlicher Genuss bei diesem Esau. Was heißt es, in Christus zu ruhen? gelassen zu sein. Die Bibel erzählt uns ein Gleichnis. Wir sollen am Weinstock, eine Rebe wie ein Weinstock sein, mit dem Weinstock verbunden sein. Herr, ich möchte mit dir eins sein, mit dir den Weg gehen, durch dick und dünn. Du hast mich bis hierher gebracht und du wirst mich auch weiterbringen. Ich verlasse mich auf dich. Für den Christen heißt es, mit Jesus gekreuzigt zu sein, auch ein Motiv. Darüber spricht man nicht, weil die Römer nie übers Kreuz gesprochen haben. Die haben massenweise Leute gekreuzigt, die wir ab hier, 1000 Kilometer, fast über 6000 Menschen hingen mal als Abschreckung für die Sklaven, wenn die mal diese Via Appia dort gehen, von Pompeji bis nach Rom. Ja, aber ich will Christus gefallen. Christus gefallen bedeutet gekreuzigt sein. Ja, gekreuzigt sein. Ich werde nie vergessen, die Schwester dort in der großen Kirche hat Kinderstunde gehalten, es ging auf Ostern zu, und sie hat den Kindern erzählt, dass wir gekreuzigt werden sollen. Und mein Enkel hier, Jonathan, der fängt überall zu erzählen, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss gekreuzigt werden. Und auch im Kindergarten damals erzählte der Kinderstundentante, dem Kindergarten, ich muss gekreuzigt werden. Sogar, dass der Cornelius extra kommen musste und erklären musste, was das ist. Ich werde gekreuzigt werden. Der hat das Kind nicht verstanden. Ich muss gekreuzigt werden. Aber das ist auch ein Motiv. Ich muss alles da lassen. Ich muss alles absagen. Ich muss mich von allem lösen und alle wegschicken und weglassen und abhauen lassen. Ja, was sind deine Motive? Ich will zu Jesus gehören. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt der Schächer. Ich möchte ihm gefallen. Wenn wir Jesus lieben, werden wir seine Motive lieben. Oh, ich liebe das altraue Kreuz. Ja, was er alles für mich getan hat. Ja, wir lieben Jesus auch. Sein Leben wird uns motivieren. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Er hat uns inspiriert. Und er ist unser Vorbild. Ich folge Jesus, so sein wie Jesus von hier bis nach drüben irgendwo. Das ist Motivation. Lass dich motivieren. Jeder ist von etwas motiviert. Der eine von dem, der andere von jedem. Und die Frage ist, habe ich meine guten Motive? Warum ich so bin, wie ich bin? Es ist interessant zu beobachten, dass die meisten Menschen nicht von sich selbst motiviert sind, sondern sie übernehmen die Meinung von anderen Leuten. Sie werden gelebt, sie werden motiviert, aber von den Medien, von irgendwelchen falschen Idealen, von Superstars, welcher Art auch immer. Ich bin oft erstaunt, wie erfolgreiche Menschen, die fürs Geld arbeiten und so weiter und da gearbeitet haben. Ich kenne solche Menschen, erfolgreiche Geschäftsleute und so weiter, hochintelligent, vermögend. Plötzlich geben sie alles auf, schnappen sich eine Gitarre und ziehen durch die Lande. Kennen wir sowas? Ja, wir kennen sowas. Verstehst? Die geben ihre Karriere auf und gehen lieber in den Wald und leben im Wald wieder wie die Einsiedler, um glücklich zu sein. Ich kenne Leute, Computerleute und dergleichen, die nur am Schreibtisch saßen und nur klim, klim, klim gemacht haben. Die haben das aufgegeben und ich sage, ich möchte lieber glücklich sein als reich. Ich habe Leute gesehen, die haben tolle Jobs aufgegeben und haben lieber weniger bezahlte Jobs genommen und ja, weil dort die Arbeitsbedingungen besser waren. Nur als Beispiel, ich kenne solche Leute aus der Seelsorge und dergleichen. So seltsam es klingen mag, die meisten Menschen bleiben nicht wegen dem Geld an ihrem Arbeitsplatz, sondern wegen dem Herzen. Hier halte ich nicht mehr aus. In dieser Firma halte ich nicht mehr aus. Und verstehst, da verlassen sie lieber die Firma und nehmen einen Job an, wo sie vielleicht nur Hilfsarbeiten machen oder putzen gehen. Was motiviert dein Leben? Das, was du tust. Was du gerade tust, frag dich, mach mal eine Liste, denk mal über dein Leben nach. Motivier mal dich selbst. Ist das Konzept, das ich habe, richtig, gut und in Ordnung? Bin ich hier glücklich? Warum tue ich das, was ich tue? Wenn du von dem, was gut ist, motiviert bist, wird dein Leben gut sein, wirst du glücklich sein, auch wenn du bettelarm bist, in einer Hütte irgendwo, in der Dacia lebst oder in der Tundra lebst oder was weiß ich wo. Wenn du vom Bösen motiviert bist, vom Negativen, vom Pessimismus, dann wirst du dich selbst zerstören, dich selber auffressen. Wir müssen bei allem, was wir tun, nach der Motivation fragen. Was motiviert mich? Warum gebe ich den Zehnten? Warum gehe ich in die Gemeinde? Warum lasse ich mich taufen? Warum? Weshalb? Was motiviert mich? Was bewegt mich, das zu tun? Warum bekenne ich Jesus und lebe für Jesus? Es ist schwierig und fast unmöglich, die Motivation eines anderen zu verstehen. Oft versteht man sich selber nicht einmal, warum ich das mache, was ich mache. Zwei Menschen, nur als Beispiel, in derselben Situation, an der gleichen Arbeitsstelle, sie tun das Gleiche und ja, sie haben zwei verschiedene Motivationen. Der eine arbeitet, um Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren, die Rechnungen zu bezahlen, und der andere arbeitet auch Überstunden lang, geht nicht nach Hause, nicht weil er viel mehr Geld verdienen möchte, sondern weil er zu Hause nicht aushält, weil zu Hause Spannungen sind, verstehst du, oder die Frau auf die Nerven geht oder der Mann, die Kinder. So, aber beide arbeiten in der gleichen Firma, machen die gleiche Arbeit, arbeiten über die Zeit, und die Motive bestimmen, was unterm Strich kommt. Auch im Dienst für Gott. Ja, ich frage oft, wenn ich so Pastoren sehe, Evangelisten sehe, so Reich Gottes Arbeiter sehe, frage ich oft, warum dienen sie? In der Bibel steht es, Paulus sagt sogar, der eine predigt um des Geldes willen, der andere um seine Ehre willen, der andere, weil er vielleicht nichts gelernt hat und nichts kann. Verstehst du? Um sich zu profilieren. Warum macht ein Mensch, was er macht, auch im Reich Gottes? Viele Pastoren, weil sie nichts anderes können, weil sie sozial aufsteigen können, oder andere, weil sie Seelen für Gott gewinnen möchten, weil das ihre Berufung ist, oder andere, weil sie sich profilieren wollen, oder weil andere wiederum, was ich kenne, Leute, ich will kein fauler Knecht sein, deshalb arbeiten sie nur, um lieben Gott zu beweisen, dass ich kein fauler Knecht bin. Als Christen müssen wir verstehen, dass Gott mit jedem Einzelnen einen Plan hat. Und dieser Plan ist auf uns zugeschnitten. Das ist diese Motivation. Und wir sollen das tun, was Gott will. Was er euch sagt, das tut. Nicht, was wir denken, das wäre gut, das wäre schön, dass ich auch das erreiche. Der Schlüssel ist, dass wir auf Gott hören, um das zu tun, was er will, was er uns sagt oder nicht sagt. Und er hat uns nicht geboten. Viele sind falsch motiviert, wenn ich so die Leute anschaue, die Christen vor allem anschaue. Ich spreche ja zu Christen. Unsere Motivation muss sein, ich will Gott gehorchen. Herr, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dafür lebe ich. Ja. Und wir müssen dem gegenüber Rechenschaft ablegen, tue ich das wirklich? Oder mache ich nur, um Geld zu bekommen? Ja, oder tue ich das deswegen und so weiter? Wer sagt uns, dass wir das und das tun müssen? Hör gut zu, wer sagt das uns? Man tut etwas, um von Menschen gesehen zu werden, vielfach, um geehrt zu werden. Guck mal, schau doch den Bruder, wie der sich aufopfert, und schau diese Schwester, wie sie dem Herrn dient. Weißt du, viele sind motiviert von Menschengefälligkeit, sind motiviert von Stolz, ja, sie sind motiviert, um Ehre zu bekommen. Herr Pastor, verstehst du, Herr Pfarrer? Oder sich selbst zu erhöhen. Warum tun wir das, was wir tun? Geh mit dir selbst ins Gericht. Die Bibel sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Ganz einfach. Erkenne, prüfe alles. Wir müssen die richtige Motivation haben und dieser dann konsequent folgen. Hebräer Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, lasst uns den vor uns liegenden Lauf des Lebens mit Ausdauer laufen. Lasst uns alles ablegen und was im Wettkampf behindert, das, was uns aufhalten möchte, dass wir den Lauf vollenden. Jetzt haben wir Olympiade. Ja, die einen laufen für die Goldmedaille und die anderen nur, damit sie dabei gewesen sind. Verstehst du, wenn die in der Fernen liefen, weil danach kommen noch zuletzt, die waren wenigstens dabei, da können Sie erzählen, ich war bei der Olympiade 2020 dabei in Tokio und die anderen für die Goldmedaille. Unser Andreas Wecker, der damals seine Goldmedaillen und seine ganzen Titel und alles verkauft bei EBI. Und das gab einen Skandal sogar, verstehst du, dass sogar das Olympische Komitee ihn aufgesucht hat. Ja, Sie sind doch wahnsinnig, Andreas Wecker, Sie haben gekämpft, Sie haben was geleistet und jetzt verkaufen Sie. Nur nebenbei. Und weißt du, so viele Menschen, wenn sie sich bekehren, die schmeißen alles hin, Ich achte alles für kurz, sagt der Paulus, was ich früher war. Das Pharisäertum hat ihn motiviert. Ja, heiliger sein als der liebe Gott selber. Auch das kann eine Motivation sein. Und lass uns mit Ausdauer laufen, bis wir das Ziel erreichen, durchhalten bis zum Schluss. Das sollte uns motivieren. Und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dabei wollen wir nicht nach links und nach rechts schauen, sondern auf Jesus, sich auf Jesus konzentrieren. In der Geschichte, ich habe auf meine Facebook-Seite das Bild gepostet, da war ein Läufer, vor Jahren, vielen Jahren, bei der Olympiade, der sich umgeguckt, wie weit der andere ist, und dann ist gleich, ja, er hätte Goldmedaille kriegen können, aber er kam unter den Letzten sogar an, weil er es rückwärts geschaut hat. Ja, so viele Menschen sind von ihrer Vergangenheit motiviert. Was war mein Leben? Wer kommt noch nach? Wer läuft mit mir? Wer geht mit mir? Wer kämpft mit mir? Wer arbeitet für mich? Ja. Du musst dich selbst motivieren. Das ist es, was ich heute sagen möchte und rüberbringen möchte. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er soll uns motivieren und du sollst dich an Jesus orientieren. Das ist die richtige Motivation. Und wir sollen immer auf ihn schauen, was würde Jesus tun? Das ist die Motivation. Unsere jungen Leute in Stuttgart damals, wir haben eine Aktion gemacht und wir haben so Buttons gemacht, was würde Jesus tun, wenn du verletzt wirst, wenn du versagst, wenn du eine Niederlage hast, wenn du kein Glück hast. Was würde Jesus tun in solch einer Situation? Lass dich von Jesus motivieren. Wir wollen immer wieder motiviert sein, aber viele sind fleischlich motiviert von ihrem Ego, fleischlichen Ich, von dem Bösen, von der Sünde, denen zeige ich's. Und viele sind aus Hass und Rache motiviert, denen vergelte ich, pass auf, denen zahlt man heim. Und wenn es mir nicht hier klappt, dann sollen meine Kinder das machen. David, was hat David gemacht? Verstehst du, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann hat er dem Salomo gesagt, pass auf, wenn ich tot bin, den musst du abrechnen, mit dem musst du abrechnen, den darfst du nicht mehr aus dem Haus lassen. Und den, guck mal, dass auch der ein gutes Ende findet, verstehst du? Ja, das ist Rache. Weißt du, auch so nach dem Tod, dass man irgendwas da macht, dass was passiert. Ja, sind wir motiviert, um zu überwinden, zu siegen, immer Erfolg zu haben? Sind wir motiviert, Satan zu widerstehen? Das sind Motivationen. Unsere Motive sind unsere Antriebskräfte, unser Motor. Das Motto unseres Lebens, was mich motiviert, das treibt mich, das steuert mich, das bestimmt mich. Und was treibt uns? Was treibt uns? Neid, Hass, Bitterkeit, Wut. Auch diese Dinge können uns treiben. Verstehst du, wenn du verletzt bist, wenn du irgendwas Negatives erlebt hast, was treibt uns? Geiz. Ich will auch. Das, was die haben, will ich auch haben. Das Auto, das Haus, die Eigentumswohnung. Ja, viele sind motiviert von ihren Verletzungen und sobald etwas Negatives passiert, was so ähnlich war, wie es damals gewesen ist, gehen gleich die Jalousien runter. Oder, dass die Liebe uns motiviert. Auch das ist ein Gesetz, eine Motivation. Aus Liebe. So diese gebende Liebe, diese verschenkende Liebe, die Zuneigung oder Sympathie, dass das uns motiviert. Motive sind wie eine Lokomotive. Die ziehen alles durch. Wenn du gut motiviert bist, du ziehst alles durch. Alles durch. Gott war von der Liebe motiviert, als er Jesus gesandt hat. Überleg einmal. Liebe war es, warum Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Nicht, weil wir so gut waren. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil wir es würdig waren. Nein, er liebte uns vor Grundlegung der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Aus Liebe. Was sind unsere Antriebskräfte? In meiner Bibel heißt es, welche der Geist Gottes treibt. Steht nicht so, aber Luther hat es so übersetzt. Richtig heißt es, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Aber der Luther natürlich in dieser kernigen deutschen Sprache, der dem Volk aufs Maul geguckt hat, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und die Frage ist, welche Zugkräfte, welche Kräfte treiben uns? Lass uns darüber nachdenken. Die bösen Mächte, wenn die bösen Mächte uns treiben, dann sind wir Kinder des Teufels, sind geldgierig, machtgierig. Wir werden von niedrigen Instinkten gesteuert. Nur nach unseren Bedürfnissen leben wir. Der Bauch ist unser Gott bei den Kretern, aber wahrscheinlich bei den Deutschen auch. Wir werden von Macht getrieben, vom Kontrollgeist. Wir wollen genau wissen, was da passiert in unserer Umgebung. Welche mächtigen Kräfte motivieren uns? Auch Jesus musste die Dinge überwinden. Jesus hat ein Problem gehabt. Er war machtgierig, weil er Sohn Gottes war. Er hat alle Macht gegeben, alle Gewalt gegeben. Und mach aus den Steinen Brot, verstehst du? Du hast die Allmacht, mach das. Spring vom Turm runter, mach das. Jesus war machtgierig und er wurde hier an seiner Schwachstelle versucht. Und alle Reiche will ich dir geben. Fall nieder und bet mich an. Machtgierig war er. Und er sagte, nein, mach ich nicht. Er ist von Gott motiviert worden. Gott hat ihn motiviert und er hat die Versuchung überstanden. Und Engel kamen und dienten ihm, nachdem er sich bewährt hat. Wir müssen unsere Motivation überwinden, wenn sie negativ ist. Und wir haben alle Machtgefühle, Kontrollgeist, Geiz und Habgier, was weiß ich, was wir alles haben. Wenn Jesus das nicht überwunden hätte, wäre niemals Jesus geworden. Er hat das Kreuz erwählt. Und wer und was steuert uns und mich und dich? Der Wille Gottes. Ist auch eine Motivation. Herr, ich möchte nur deinen Willen tun. Ich möchte nur dir recht tun. Und mein Wille, meine Gefühle, meine Gedanken. Was treibt uns? Was sind unsere Interessen? Das ist Motivation. Was ist dein Interesse? Dein Hobby? In Sprüche Kapitel 14, Vers 12 lese ich, manch einer erwähnt sich oder denkt, er ist auf dem richtigen Weg und läuft geradeweg in den Tod. Und das machen die meisten. Und hinter schallenden Gelächter verbirgt sich ein großer Kummer. Je lauter die Leute lachen, grinsen und so weiter, desto hohler sind sie innen drin. Hinter schallenden Gelächter verbirgt sich oft der große Kummer. Man will es überspielen. Durch Lachen. Verstehst du? Das geht dann, das schallt die halbe Straße entlang. Ja, die wollen den Kummer überspielen und verbergen. Wenn die Freude verrauscht ist, bleibt Trauer zurück. Dieses ganze Gelächter. Den Leuten wird, und das sage ich von der Bibel her, in der Endzeit, Deutschen ganz besonders, Deutsche sind große Angsthasen, sie motiviert die Angst, weil sie schon zwei Kriege verloren haben, vieles andere mehr. Die Angst die Deutschen werden von der Angst motiviert. Die sind überversichert. In aller Liebe. Ja, und dann kommt das bittere Ende, die bittere Pille. Wir haben, nicht hier, sondern von Heilbronn aus, wir Chart, aber für unsere Ursula, die in Chart gearbeitet hat, haben wir Medikamente gesammelt, Brillen und vieles andere mehr. Und dann schreibt sie mir zurück, Bruder Johannes, du wirst nicht glauben, die Eingeborenen nehmen die Medikamente, die lutschen es ab und sobald das Bittere kommt, geben sie an andere Leute weiter und dann beschweren sie sich, weil die Medikamente nicht helfen. Ja, das erlebt man in Chart, dort in Afrika. Sobald das Bittere kommt, aber gerade das Bittere ist, was einen gesund macht, was einem nicht schmeckt. Das andere ist nur, so wie die Beatles gesungen haben, so ein bisschen mit dem Zucker, verstehst du, dann kann ich die Medizin nehmen, ein bisschen mit Zucker, verstehst du, super Tropfen und dann kannst du schlucken. Aber das Süße gibt man gleich weiter, behält man für sich und das Bittere gibt man weiter. Und hier heißt es weiter, wenn dann die Freude verrauscht ist, bleibt die Trauer zurück. Wer krumme Wege geht, bekommt, was er verdient. Das Gute aber wird belohnt. Nur ein gedankenloser Mensch, heißt es weiter hier in den Sprüchen. Du sollst mal die Sprüche lesen. Salomo ist so schlau geworden, indem er die Leute befragt, angehört hat. Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Du sollst anfangen zu prüfen, ist das richtig, ist das nötig, brauche ich das, muss das sein? Ja, um in Urlaub zu fahren oder ich kann vielleicht auch in Deutschland Urlaub machen. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Ja, dass wir kritisch sind, auch das ist eine Motivation, dass ich nicht alles glaube. Und heutzutage musst du aufhören, alles zu glauben, was in den Medien präsentiert wird. Der Kluge ist vorsichtig, um Unrecht zu vermeiden. Ein Dummkopf braust schnell auf und fühlt sich auch noch im Recht dabei. Wer je zornig ist, richtet viel Schaden. Wer heimlich Rachepläne schmiedet, macht sich verhasst. Ein unverständiger Mensch kann nur Unwissenheit vorweisen. Ein Kluger gewinnt Ansehen und wird weise. Rache kann auch ein Motiv sein, sich zu rächen für irgendetwas. diese Vergeltungssucht. Viele Menschen sind von einer Vergeltungssucht besessen, von einem Vergeltungsdämon. Sucht ist auch ein Motiv. Du wirst nicht glauben, wir haben da in Spandau da hinten eine Schwester gehabt, und Bruder Bühringer war damals dort, hat einen Besuch gemacht, und irgendwie beim Beten sagte die Schwester, könntest du den Schrank aufmachen? Und dann die Schwester hat den Schrank aufgemacht, und der Schrank war voll mit, unten mit Alkohol, hochprozentigem, verstehst du? Und das hat sie gar nicht ausgesehen, dass sie eine Säuferin ist, süchtig ist, so ein Depot schon angelegt hat, falls das nicht mehr gibt. Sucht überhaupt motiviert die Menschen. Wenn jemand süchtig ist, der sucht immer nur nach Drogen. Wo ist Stoff zu haben? Wo ist irgendwo Nikotin? Und wo ist Alkohol? Wo ist das? Wo ist das? Es kribbelt schon. Das ist auch eine Motivation. Alkoholsucht, Nikotinsucht, welche Sucht auch immer. Abhängigkeiten motivieren. So wie diese Schwester. Die ist jetzt beim Heiland, Lob und Dank. Es war eine liebe Schwester so. Wenn sie nüchtern war, war sie schön gebräuchlich. Weißt du, der Heiland hat sie lieb gehabt. Und der Sohn wohnt im Nachbarhaus. Wir sind dann zum Sohn rübergegangen. Guckt nach eurer Mutter. Ihr wisst nicht, was mit eurer Mutter los ist. Ja, unsere Mutter trinkt nichts. Verstehst du, die wissen es nicht. Viele wissen es nicht, was los ist. Weißt du, so vornehme Alkoholiker, wenn sie abends nach Hause kommen, da ist bald die Weinkiste leer. In aller Liebe. Abhängigkeiten motivieren. Manche aus Angst, manche haben Liebe, manche haben Sympathie. Das wird entzogen, verstehst du? Die suchen irgendwie, das runterzuspülen. Wer sauft, der versucht, das Ding runterzuspülen. Auszulöschen. Festlegungen sind auch Motive und motivieren einen. Ich lege mich fest. Mit 43 kriege ich Herzinfarkt. Mein Vater hat auch mit 43 Herzinfarkt gekriegt. Und mein Großvater auch, verstehst du? Und man legt sich fest. Und das motiviert, und wartet man schon auf den Tag X. Was motiviert uns noch alles, verstehst du? Prüfe deine Motivation. Ist das okay? Ist das in Ordnung? Ich habe nichts gegen Alkohol. Du darfst trinken. Ein Wiener Hofprediger predigt und wettert gegen Alkohol, gegen die ganze Säuferei in Wien, was da läuft und so weiter. Und dann geht so ein Beamter vorbei und sagt, Pastor, wie viel darf ich trinken? Er wollte wissen, was er sagt, nur vielleicht ein Bier oder was weiß ich. Nein, sagt er, mein Herr, trinken Sie das Maß eines Ochsen. Sagt er, wie bitte? Weißt du, so ein Ochse trinkt manchmal 200-300 Liter. Und es weiß, wenn er satt ist, wenn der Durst gestillt ist, trinken Sie das Maß eines Ochsen. Ja, wir sind motiviert durch Begegnungen. Stell dir mal vor, du darfst hier, Herr Merkel ja sowieso nicht, die dankt ab ja bald. Aber der Queen die Hand schütteln, du wirst dich 3 Wochen dich nicht mehr waschen. Verstehst du? Du bist von dieser Begegnung berührt, was? Die Queen hat mich gegrüßt. Begegnungen, die motivieren einen. Oder einem Superstar, einem erfolgreichen Geschäftsmann, wenn der dir begegnet ist, du bist von diesen Leuten motiviert, ergriffen, fasziniert. Manche Leute sind mancher Wahrsager begegnet und der hat es mir gesagt. Und das bestimmt mein Leben, Wahrsagerei, irgendein Guru, welcher auch immer, falsche Propheten. Ja, und die motivieren einen. Leute, die einen so inspiriert haben, welche Art auch immer, Begegnungen motivieren, auch einen guten Menschen. Ja, begegne einem Engel. Und da bist du motiviert für den Rest deines Lebens. Der Herr ist mir erschienen, als ich dort unterwegs war. Ja, begegne einem Heiligen. Und wir haben so wenig Heilige. Wir haben so und so viele Pastoren, Evangelisten, Prediger und Bischöfe, aber so wenig Heilige. Begegne mal einem Heiligen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Heiligen gesehen hast, aber Paulus schreibt an die Korinther, an die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen in Galatien. Flüche, Verwünschungen oder auch der Segen kann uns motivieren, sind wirkende Motive. Es kann uns Angst verursachen oder kann uns Kraft geben oder kann uns Komplexe einreden. Irgendein Fluch, eine Verwünschung. Man traut sich nichts mehr. Was motiviert uns? Manche sagen, Selbstsucht kann ein starkes Motiv sein, mein Ego. Ich will, und dann setze ich meinen Kopf durch. Ja, du sagst ja, das ist doch der Wille, Gott hat uns den Willen gegeben. Nein, Gott hat uns keinen Dickkopf gegeben. Gott hat uns Verstand gegeben. Und Selbstsucht motiviert sehr viele Menschen. Man wird dressiert dann von wem auch immer. Durch Lob und Orden. Wenn ich so die DDR-Größen sehe oder die russische Größen sehe, die ganzen Brustschilder mit Orden, auch wenn es Plastik ist. Orden, eine Auszeichnung, eiserne Kreuz. Bist auch nicht besser mit dem eisernen Kreuz. Der Hitler hat auch Leute umgebracht, die das eiserne Kreuz verdient haben und hatten. Weißt du, viele Menschen sind wie Hunde. Weißt du, wenn sie was getan haben, kriegen sie Zuckerles. Und dann wehen sie ein bisschen mit dem Schwanz. Aber mehr nicht. Sie sind dressiert. Vorbilder motivieren uns auch, ganz wichtig. Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, wascht einander die Füße. Er hat vor dem Abendmahl, wir werden auch in ein paar Minuten Abendmahl feiern, und es würde uns so gut tun, wir würden wieder anfangen, Füße zu waschen, statt Köpfe. Weißt du, jeder möchte gerne so Kopf massieren und die Leute segnen und was weiß ich. Nein, Füße waschen. Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Einzige, was wir von Jesus, von seiner Aussage kennen. Mehr weiß ich nicht von Jesus. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Mehr steht nicht in der Bibel von Jesus. Hat er einen Bart gehabt oder keinen Bart gehabt? Wie sah er aus? Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von Jesus kannst du nur noch sehr viel lernen. Von Sanftmut und Demut. Ehe der Sohn Gottes stieg herab, hat Knechtsgestalt angenommen, hat den Jüngern die Füße gewaschen. Wessen Schüler, wessen Jünger sind wir? Wer ist unser Guru? Wer ist unser Meister? In wessen Schule gehen wir? Lass uns darüber nachdenken. In der Schule Gottes, das ist diese Lebensschule. Diese Schule ist das Leben des Lebens 30, 40 Jahre und dann mit 50 wirst du vielleicht entlassen. Du mit 60. Ja, und so ist er. Dann beginnt der Ernst des Lebens. Ja, mir hat jemand, als ich 60 war, so einen Spruch gegeben, mit 60 reift man jetzt. Jetzt reift man. Man hat schon das alles gehabt. Man war hier und dort und das und jenes durchgemacht. Höhen und Tiefen und so weiter. Und jetzt reift man mit 60. Jetzt reift man. Alles andere ist nur Reife. So, wir reifen in der Schule Gottes, im Umgang mit Gott. Hier lernst du große Lektionen des Lebens. Und dort lernst du, ja, so vieles, was du fürs Leben brauchst. Die Pharisäer waren selbstgerecht. Das war ihre Motivation. Wir, und ich danke, lieber Gott, dass ich nicht so bin wie der da unten, dieser Zöllner hier. Selbstgerechtigkeit kann auch eine Motivation sein. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so dick bin wie die Frau da hinten oder dass ich nicht so dünn bin oder und was weiß ich, dass ich nicht so arm bin. Verstehst du? Hör auf, Gott zu danken, dass du das nicht bist und so weiter, denn du kritisierst das so durch die Blume. Danke Gott, dass du bist und mir nicht. Schau die Pharisäer an. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Und der Zöllner ist gerechtfertigt aus dem Tempel gegangen, Lob und Dank. Viele halten sich an Regeln, Vorschriften, Verordnungen, an Buchstaben und so weiter. Die ganzen Mehrheiten bei uns in Deutschland, die halten sich nur an Vorschriften, Buchstaben gläubig. Wer mit der Masse geht, der geht mit der Masse unter. So viele sind von der Masse orientiert, von den Massenmedien. Ja, im Fernsehen hieß es letzte Woche und vorletzte Woche haben sie auch im Fernsehen gezeigt. Weißt, so viele Leute sollten aufhören, Fernsehen zu gucken und vielmehr sich selbst zu begucken. Und sich selbst zu beobachten. Viele lassen sich von der Statistik motivieren. Ja, in der Statistik ist so und so. Weiß ich, war schockiert. Ich bin da irgendwo, will ein Shampoo kaufen. Und da heißt es auf dem Etikett bei diesem Shampoo, die versprechen 70% weniger Haarausfall. Verstehst du? Und ich habe den Blödsinn gekauft und es hat nicht besser gewirkt. 70% Haarausfall. Oder das nächste Mal lese ich da irgendwo vom Zahnpasta, ihre Zähne werden dreimal weißer. Weißt du, Statistik ist gar nichts. Verlass dich nicht auf deine Statistik. Nichts ist trügerischer wie Statistik. Du kannst mit Statistik manipulieren. 70% weniger Haarausfall hast du. Schwestern, Brüder und die, wo keine Haare mehr haben, Gott segne sie. Verstehst du? Aber dieser Mist bringt nichts. Es ist nur Statistik. Churchill hat einmal gesagt, ich glaube nur die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ich glaube die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. So und so viel sind gestorben. Und so viel sind krank geworden. Mit kleinen Tricks lässt sich die Statistik manipulieren. Auch die Corona-Demagogen jonglieren mit Zahlen, machen den Leuten Angst, so und so viel sind gestorben. Und tatsächlich sind bei der letzten Grippewelle 2018 sind 15.000 Leute gestorben. Und diese Mal in den ganzen Grippejahren sind auch nicht mehr gestorben. Verstehst du, normal, 15.000 Grippetote. Angst ist ein großer Motivator. Angst, aus Angst. Da rennst und niemand jagt dich, steht in der Bibel. Angst. Aber jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Was motiviert dich? Und ich will dir sagen, und mein Thema ist, lass dich motivieren. Und zwar, lass dich von dir selbst motivieren. Motivier dich selbst durch den Heiligen Geist. Rede in Sprachen. Erbau dich selbst. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Lass dich von innen her motivieren. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Selbstkontrolle. So sein wie Jesus. Herr, hilf mir. Und du wirst motiviert vom Thron her. Weißt du, der Thron Gottes ist in dir. Ob du es glaubst oder nicht, mir ist egal. Also in jedem Menschen, der hier über diesen Planeten Erde ist, wohnt der liebe Gott. Auch ob er Jesus aufgenommen hat oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber Gott hat seinen Geist jedem Menschen gegeben, sonst würde er gar nicht leben, sonst würde er gar nicht existieren. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele in den Buddhisten, in den Moslem und in den Heiden, in den Kommunisten. Jeder hat eine unsterbliche Seele und die ist von Gott. Und die ist von Gott. Er hat noch nicht Jesus. Aber und da ist der Thron Gottes. Der Thron Gottes ist in jedem Menschen. Und bei Jesus, ich war schockiert, als ich diese Tage gelesen habe in meiner Bibel. Und Jesus ist hinaufgestiegen in den Himmel und steht zu Rechten der Majestät Gottes. Er sitzt nicht zu Rechten der Majestät Gottes, er steht nur. Gott ist auf dem Thron. Und jetzt ist Jesus in deinem, meinem Leben, auf dem Thron Gottes, da steht er. Jesus, was würdest du machen? Jesus, was denkst du darüber? Er steht zu Rechten der Majestät Gottes und er ist, was unser Leben bestimmt und führt. Er ist, und jetzt, ich denke geschäftlich, ich denke materiell jetzt gerade im Augenblick mit meinem Leben. Ja, 51% meines Lebens habe ich Jesus übergeben und 49 darf ich selber behalten. Er ist der Inhaber meines Lebens. Und ich bin der Geschäftsführer meines Lebens. Er hat mich eingesetzt. Du darfst dein Leben führen, diese 49%. Ich muss immer wieder fragen, bevor ich größere Ausgaben mache, muss fragen, Herr Jesus, darf ich das mir leisten? Kann ich diesen Weg gehen? Und so weiter. Ich bin nur ein Geschäftsführer jetzt inzwischen. Aber Jesus ist neben dem Thron Gottes in unserem Leben. Christus in dir. Und Jesus hat dir das Sagen, das letzte Wort. Und er sagt, Vater, ja oder nein? Und so leben wir. Er muss das ist unser Inneres, was unser Inneres bestimmt, was unser Leben gestaltet und so weiter. Dann funktioniere ich richtig. Dann höre ich die Stimme Gottes, dann tue ich, was er sagt. Und das ist, was Maria gesagt hat. Was er euch sagt, das tut. Ob man verstehen oder nicht. Und das Schlimmste dabei ist, was ich beim Heiland gelernt habe. Der Heiland sagt mir lauter blöde Sachen. Füllt die Krüge mit Wasser. Gib das Wasser aus diesem Krüge, die für Fußwaschung benutzt werden, gibt es dem Speisemeister zu kosten. Und der Speisemeister sagt, um Himmels Willen, normalerweise gibt man immer den guten Wein zuerst und wenn die alle besoffen sind, gibt man den schlechten. Aber jetzt am Schluss gibst du, lieber Bräutigam, den besten Wein den schlechten Wein zuerst und jetzt gibst du das Gute zuletzt. Du siehst, was er euch sagt, das tut. Oder der Heiland sagt uns manchmal Sachen, die für uns unlogisch sind. Gehorche ihm, nimm ihn ernst, du bist der Macher und er ist der Sager. Das ist so ganz einfach, ganz einfache Formel. Und niemand kann zwei Herren dienen, entweder Christus oder ich oder Christus. Verstehst? Wer sich untergeordnet hat und der, der mein Leben bestimmt, diese 51%, nicht viel, 51% reichen, damit mein Leben von ihm beeinflusst wird. Was beeinflusst mich? Mein Fleisch, mein Körper, mein Äußeres oder mein Geist? Überleg einmal, was motiviert mich? Das Sichtbare oder das Unsichtbare? Das Bewusste oder das Unbewusste? Was motiviert mich? Diesseits oder Jenseits, für was lebe ich? Das Böse oder das Gute? Auch das Böse kann gut sein und das Gute kann böse sein, nur nebenbei, damit wir uns verstehen. Was bestimmt mein Leben? Das Positive oder das Negative? Wahre Motive sind Motive, die mir was kosten. Meine, die Selbstkontrolle. Herr, bestimme du. Ohne dich kann ich gar nichts. Nicht einen Schritt gehen, keinen Schnaufer machen, gar nichts. Und derjenige, der sich selbst beherrscht, steht in meiner Bibel, ist mehr als der, der Städte beherrscht. Wer sich selbst beherrscht, unter welchem Einfluss stehst du? Wer beeinflusst dein Leben? Wessen Diener bist du? Dienen wir nur guten Motiven? Ja. So viele Menschen denken, ich diene den guten Motiven und ich will nur nützlich sein. Ja, die guten Motive aber reichen nicht aus. Der Wille allein reicht nicht aus, um das Ziel zu erreichen. Die guten Motive. Tu etwas. Ja, tu etwas, damit du diese Motive verwirklichst auch in deinem Leben. Diese Motive. Tu etwas, was Gott dir sagt. Ja, nütz es mir, nütz es dem anderen, nütz es Gott oder nütz es niemand. Wir haben in der Bibel eine Stelle, noch ganz schnell, bevor wir zum Abendmahl gehen, da ist die zweite Meile. Da kommt ein römischer Soldat in ein Dorf und sagt, du da, nimm mein Gepäck und trag's. Also jeder im besetzten Land ist verpflichtet, das Gepäck von dem Soldaten zu tragen. Aber jetzt kannst du die zweite Meile auch noch tragen, wenn du willst. Das musst du nicht mehr. Die zweite Meile ist Luxus. Und deshalb sagt Jesus, etwas Praktisches, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, dann geh auch die zweite Meile. Wir leben wirklich erst richtig, wenn wir das Unnötige tun. Was gar nicht nötig ist. Ich muss nicht für dich beten. Ich muss dir nicht helfen. Ich muss das und das nicht. Aber ich tue das, weil es die zweite Meile ist. Für mich muss ich so oder so leben. Oder gehen. Ja, und das ist so wichtig, dass du die zweite Meile als dein Motiv nimmst. Ich möchte über mich selbst hinauswachsen und da wachsen wir erst über uns selbst hinaus. Das prophetische Wort kann ein großer Motivator sein. Ein Wort des Herrn. Die Bibel hier ist so viel. Weißt du, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Von Gott. Ich füttere zurzeit die Vögel. Bitte seid nicht böse auf mich. Und ich tue was für die Natur. Und das Schöne ist dabei, jetzt lernen die jungen, kleinen Vögel, das habe ich jetzt diese Tage so beobachtet, die jungen, kleinen Vögel kommen und die sitzen mit auf der Stange bei mir auf dem Balkon und die Mutter nagt ein paar Sonnenblumenkerne oder was weiß ich und steckt den kleinen Vogel daneben im Schnabel. Ja. Und wahrscheinlich zerkaut sie oder verkleinert das und schiebt das so rein und der wartet wieder, bis die Mutter wiederkommt. Und da habe ich hier an dieses Bibelwort gedacht. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes, aus seinem Schnabel kommt, in deinen Schnabel. Halleluja. Ich bin begeistert. Oh, ich lerne so viel von der Natur zurzeit. Ja. Gebetserhörungen sind Motivatoren. Wenn du einmal eine Gebetserhörung erlebt hast, für 10 Euro oder für sonst was, verstehst, dann wirst du auch weiter Mut bekommen, weiter zu beten, für 100 Euro, für 1000 Euro, was weiß ich, für wie viel auch immer. Ja, du wirst noch mehr erbitten. Wenn du einmal erlebt hast, Gott hört mein Gebet. Deine Erfolge sind Motivationen. Die Segnungen, die du erlebst, so nebenbei, wie Gott deine Finanzen segnet. Und dann fängst du an, den Zehnten zu geben. Ich habe den Zehnten angefangen zu geben, nachdem ich gemerkt habe, Gott segnet mich dabei. Ich würde keinen Pfennig geben, wenn ich nichts davon hätte. Aber ich habe was davon, weil Gott mich segnet. Meine Finanzen sind aufgeräumt. Ich muss mein Konto nicht überziehen. Ich kaufe nur dann, wenn ich bezahlen kann. Nur nebenbei. So, wenn man das lernt, wenn man einmal Gebetserhörung erlebt hat, das sind so Sprungbretter für die nächsten größeren Erfahrungen. Das ist die Ausgangsbasis für neue Erlebnisse, neue Gebetserhörungen, neue Segnungen. Deine heutigen Tests und Prüfungen, was du durchmachst, auch das motiviert mich. Mein Test, was ich jetzt gerade durchmache vielleicht, die Prüfung stärkt mich für die zukünftige Arbeit, für die nächste Aufgabe. Jede bewältigte Krise macht mich stärker. Und deshalb, ich kann gar nicht genug Krisen haben. Entschuldigung, das tut mir leid. Ich freue mich auf jede Krise. Ich warte, bis was passiert, wo ich was knacken kann, was lösen kann. Die Krisen stärken mich. Die Probleme, wenn ich sie gelöst habe, denn in jedem Problem ist eine Antwort drin. Und dann lerne ich die Antwort Gottes. Deine Einstellungen, dein Glaube und so weiter bestimmt dein Leben. Der Mensch wird nicht so sehr von seinen Motiven gesegnet, sondern von den Taten, was dabei rauskommt. Die Taten, die Ergebnisse. Und deshalb ist es so wichtig, nicht die Motive anhimmeln und sagen, ich brauche jetzt gute Motive, lieber Pastor, gib mir das. Nein, fang an, das, was du weißt, was gut ist. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Du weißt, du hast jetzt ja irgendein Motiv. Ich habe mit meinem Vater mal einen Brunnen gegraben, zu uns auf unserem Hof. Wir haben unsere eigene Wasserversorgung gehabt. Und der Vater hat gesagt, das Wasser steigt nur so hoch, wie das Grundwasser ist. Wie der Wasserspiegel ist. So, auch der Segen steigt nur so hoch, wie das Grundwasser ist, deine Einstellung und so weiter. Was inspiriert dich? Was bestimmt dich? Was begeistert dich? Wo ist dein Schatz? Wenn du die Motive eines Menschen durchschaust, hast du den Menschen durchschaut. Der lebt nur fürs Geld, der lebt nur noch für Sex, der lebt nur noch für Arbeit. Die Motive bestimmen unsere Handlungen. Nicht unsere Werke müssen gut sein. Nein, unsere Motive müssen gut sein. Nicht unsere Werke, unsere Taten. Unser Motiv. Warum tut der eine? Warum macht er Überstunden? Nur weil zu Hause nichts läuft? Oder weil die Familie Geld braucht? Die Miete, die Rechnungen, alles zu bezahlen? Ein guter Baum bringt immer gute Früchte, auch wenn dabei ein paar schlechte sind, das macht nichts aus. Aber ein schlechter Baum kann nie und nimmer gute Früchte bringen. So wie unser Inneres ist. So ist unser Leben, so sind unsere Motive. Der Reine bringt reine Früchte, ein reines Leben, ein perfektes Leben. Der Gerechte lebt gerecht, ein Ungerechter wird nie gerecht leben können. Jakobus sagt, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Unser Gewissen entscheidet über die Motive. Deshalb erwählt, wem ihr dienen wollt, hat Josua gesagt zum Volk. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir müssen Gott Rechenschaft geben über unsere Motive, nicht über unsere Werke. Also ich werde vor Gott stehen und nicht erzählen, lieber Gott, ich habe das getan und das getan und das nicht getan und was weiß ich, was alles gewesen ist. Nein, über meine Motive. Waren die Motive ehrlich, aufrichtig, gerecht, liebevoll? Heiligkeit ist eine gute Motivation, etwas Besonderes sein wollen vor Gott. Ich möchte nicht mit leeren Händen vor dir stehen, lieber Gott, und dergleichen. Ich möchte etwas mitbringen, wenn ich zu dir komme. Gott gab uns das Leben und wir müssen das Leben mit Leben füllen. Wir dürfen hier nicht das Thema verfehlen plötzlich. Wir kriegen das Leben zurück und Thema verfehlt. Was bringt das? An was orientierst du dich, ich? An was orientieren wir uns als Christen hier in Deutschland? Unsere Motivation ist das Lebensthema. Nicht um das goldene Kalb zu tanzen, zu beten. Nein, was sind unsere Motive? Ich will Gott verherrlichen. Ich will Gottes Ehre mehren. Und was ist unsere Priorität? Das ist wichtig, dass wir das herausfinden. Im Wald, das Schöne im Wald, wenn du mal so über den Wald gehst, da sind Bäume. Und die Bäume sind am Licht orientiert. Sie wollen ganz hoch raufkommen, so viel wie möglich Licht haben. Und unsere Motivation sollte sein, so nah wie möglich bei Jesus. So nah wie möglich am Licht. Und alle Bäume im Wald streben nach der himmlischen Größe. Sie wollen Gott beeindrucken. Habe ich den Eindruck? Sie wollen Gott beeindrucken und ihm ganz nahe sein. Motivation ist, wen will ich beeindrucken? Will ich die anderen beeindrucken? Will ich mich selbst beeindrucken? Oder will ich Gott beeindrucken? Ja, es liegt an uns. Von wem wollen wir die Ehre, die Anerkennung haben, ein Dankeschön haben? Und deshalb, wir sollen nicht um Gefälligkeitswillen etwas tun oder geben, sondern wir wollen Gott die Ehre geben, dass Gott Freude an unserem Leben hat. Der Johannes der Täufer sagte in Johannes 3, Vers 30, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Übernimmt die Rolle Jesu mehr und mehr. Er muss zunehmen in meinem Leben. Motivation ist, dass ich die Mitte, das Zentrum meines Lebens habe, diese 51%. Er muss zunehmen, noch mehr. Ich frage mich ständig, und das ist, was ich tue. Was du machst, ist es mir egal. Ich frage mich ständig, wie kann ich Gott noch besser dienen? Wie kann ich ihm mehr Ehre bereiten? In Johannes 15, Vers 8, da heißt es, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Sein Glanz, die Natur Gottes wird an mir sichtbar. Ich bin das Ebenbild Gottes. Wenn ihr Frucht bringt, durch heilige Motive wird Gott in unserem Leben verherrlicht. Durch selbstlose Motive wird Gott verherrlicht. Dann nämlich, Kolosser Kapitel 1, dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr durch euch geehrt wird. So wie ich euch erzählt habe von diesem Kirchenfenster, wo der Junge fragt, Pap, Mutti, warum sind die bunten Gläser hier? Und wer, was sind diese bunten Gläser? Dann sagt die Mutter dort in Frankreich, was das Gespräch war, ja, das sind Heilige. Nach einer Weile, die gehen weiter und dann sagt der Junge zu Mutti, jetzt weiß ich, was Heilige sind. Das ist das, wo das Licht durchscheinen kann, wo Christus durchscheinen kann durch uns. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, zu danken für das alles, was gewesen ist in eurem Leben. Die Liebe Gottes muss uns motivieren und Gott muss durch unser Leben durchscheinen. Am Arbeitsplatz, zu Hause, im Schlafzimmer, wo auch immer, in der Gemeinde. Der Herr muss durchscheinen. Wir sind nur die Gefäße, die gefüllt werden sollen mit der Herrlichkeit Gottes. Die Liebe Gottes soll uns motivieren und durchscheinen. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, ist ein Ableger Gottes und Gott will durchscheinen durch jeden Menschen, durch einen kann er mehr oder weniger. Manche, ja, von denen wir denken, also die sind so weit vom Evangelium weg, die sind Gott und dem Himmel viel näher als so mancher Fremder. In aller Liebe. Beschäftige dich nicht mit diesem ganzen bürgerlichen Kleinkram. Versuch, ja, die Probleme, deine Probleme zu beantworten und dann löse dich von den ganzen sinnlosen Problemen. William Booth hat einmal, dieser Begründer von der Heilsarmee, hat einmal gesagt, was ist die beste Bibelschule für meine Heilsarmee-Soldaten? Dann hat William Booth gesagt, dem der gefragt hat, was die beste Schule ist, mal die Leute 5 Minuten über die Hölle hängen zu lassen, zu sehen, wie die Leute in der Hölle schmoren und schreien und brüllen und so weiter, dann brauchst du nicht mehr diesen Heilsarmee-Soldaten sagen, geht auf die Straße, missioniert und predigt das Evangelium. Aber die meisten Leute haben die Hölle noch nicht gesehen. Die wollen den Himmel sehen, aber du kommst ohne die Hölle nicht in den Himmel. Löse dich von den ganzen bürgerlichen Kleinkram. Hilf den Menschen aus der Gosse herauszukommen, rette sie aus dem Sündenpfuhl und Sündensumpf. Gott war zu dir gnädig, sei du gnädig zu anderen Menschen. Ja, Gott war zu dir großzügig, sei du großzügig zu anderen Menschen. Hab ein Herz, ja, für die Verlorenen. Häng mal über die Hölle und guck, was da unten passiert und wie die Leute schreien. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Eifere nicht für Dinge, die du nicht ändern kannst. Das Klima kann sowieso nicht ändern. Ja, du kannst Babylon nicht retten. Mach doch keine Sorge um das Vergängliche. Mach Gott die Ehre durch dein Leben. Eine Seele ist vor Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Lebe ein Opferleben. Ja, das alte Leben wird eingetauscht in gegen das himmlische Leben, göttliche Leben. Ja, lebe so, dass wenn du von dieser Erde gegangen bist, dass du sagen kannst, guck mal, ich hinterlasse Spuren von meinem Leben, ich hinterlasse Spuren. Lebe so, wenn du mal nicht mehr da bist, dass deine Familie bleibt, dass deine Kinder weitermachen, dass ja deine Kinder den Namen weitertragen, dein Erbe erben, dass deine Kinder Nachkommen haben und diese Verheißung gilt euch und euren Kinder und Kindeskinder und so weiter, so viele der Herr hinzutun wird. Ja, werde ein Mensch, ja, wo andere glücklich sind und sich erinnern, ach, der war mit mir zusammen, wir sind den Weg miteinander gegangen, als wir zum Hause Gottes pilgerten und ich einen Sinn noch an meinem Koch verstehst oder einen Sinn noch an dem und jenem. Werden diese Menschen in deine Spuren gehen? Auch sie wollen das sein, was du bist und geworden bist. Sie haben auch die gleiche Sehnsucht, die du hast. Unser Leben hinterlässt Spuren, gute und schlechte. Unser Leben, ja, ist ein Nachlass, eine Hinterlassenschaft. Und Gott kennt unsere Motive. Gott weiß, was wir sind, wenn wir versagen und so weiter. Und solange die Motive stimmen, ist alles okay. Und jetzt noch ein letztes Wort aus der Bibel, Hebräer 10, Vers 24. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Spornt euch, Schwester, Bruder, auf. Reg andere an, nicht ärger andere, sondern reg an andere. Mach anderen Freude, mach andere ein bisschen glücklich, bringst die Menschen in die Gegenwart Gottes. Ja, jede einzelne Person ist für seinen Nachbarn mitverantwortlich. Wer ist mein Nächster? Der geht mir gar nicht an. Doch, dein Nächster geht dich was an. Ja, hab Freude mit ihm. Suche Gleichgesinnte, die ebenfalls Gott nachfolgen, selbst wenn sie noch so gering sind, die kleinen Brüder und Schwestern Jesu. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, sagt der Heiland. Halleluja. Heiliger Geist, bring uns mit Menschen zusammen, denen wir helfen können, dich zu finden und dir nachzufolgen. Wir wollen Christen sein und so weiter und unser Christsein mit anderen teilen. Lieber Heiland, hilf uns, dass wir uns gegenseitig motivieren, uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zum Glauben, dass wir wachsen, dass wir über uns selbst hinauswachsen, lieber Herr Jesus. Wachstum ist heute unsere Motivation. Wir wollen in allen Bereichen unseres Lebens wachsen, innerlich und äußerlich, an Seele, Geist und Leib, an der Gnade Gottes und an der Gesundheit. Herr, lass uns wachsen. Wir wollen wachsen und zunehmen in der Stärke und der Kraft Gottes. Amen.